Na hier, Sternchen. Gott hat zu Abraham gesagt, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Und in Daniel 12 wird uns gesagt, dass die, die Gott lieben, seien wie Sterne, wie die Sonne leuchten. Wir werden so wie Jesus, der Morgenstern, er ist der Morgenstern, der den Morgen ankündigt. So leuchten wir durch sein Licht in uns, in diese Welt hinein. Wir sind, und das ist ein Zeugnis für Gottes Treue und für seine Wahrhaftigkeit, für die Zuverlässigkeit seines Wortes. Wir sind hier. 2000 Jahre, nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt, gestorben, ins Grab gelegt und wieder auferstanden ist. Und ja, ganz genau weiß man das nicht, aber so circa 4000 Jahre, nachdem Gott zu Abraham gesprochen hat, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Und durch Jesus Christus wurden wir auch hinzugefügt, auch wenn wir nicht leibliche, oder die meisten von uns nicht leibliche Nachkommen von Abraham sind. So ist er doch unser Vater im Glauben, Sarah, unsere Mutter im Glauben. Und wir sind Teil dieser riesengroßen Nachkommenschaft Abrahams. Wir beten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Es ist über 4000 Jahre nicht verloren gegangen. Gott hat über sein Wort gewacht und hat es wahrgemacht bis heute. Wir können seinem Wort vertrauen. So lass uns sein Wort aufschlagen. Es ist so kostbar, wie wir heute Morgen gehört haben. Es ist so eine kostbare Gabe, dass Gott gesprochen hat über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und dass dieses Wort nicht ein totes Wort ist, sondern dass es lebendig ist. Erweist er immer wieder. Durch die Kraft seines Geistes wird dieses Wort ganz lebendig. Ein Wort an dich und an mich, an uns, seine Kinder, heute Morgen. Vater, so bitten wir dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, als zu deinen Söhnen und Töchtern, dass wir hören auf das, was unser Vater im Himmel zu sagen hat. Und dass wir dieses Wort mit Sanftmut aufnehmen in unser Herz und es bewahren und bewegen in unseren Herzen, in unseren Gedanken, dass wir darüber nachdenken, Tag und Nacht, dass wir ja auch darüber sprechen, dass dein Wort reichlich unter uns wohnt, dass wir uns darüber austauschen und uns gegenseitig ermutigen dazu, dein Wort, deinem Wort zu folgen, deinem Wort zu vertrauen. Danke für dein Wort und segne jetzt dein Wort, wenn wir es lesen, dass wir deine Stimme hören, die zu uns spricht, Herr. Amen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 10. Ein zweiter großer Teil oder der größere Teil des Sprüchebuches fängt jetzt an, wo auch einfach nur steht Sprüche Salomos. Es wird sozusagen nochmal eingeleitet, eine neue Überschrift wird uns gegeben und jetzt folgt im Grunde das, was wir als Sprichwörter im engeren Sinne auch kennen. Sprichwörter sind kurze Sätze, die eine Wahrheit, eine allgemeine Wahrheit ausdrücken. Und diese Sprüche Salomos sind inspiriert durch den Heiligen Geist. Sie sind Spruchwahrheiten Gottes, die eine bestimmte Sache, einen bestimmten Sachverhalt auf den Punkt bringen. Und in dem ersten Kapitel hier von dieser Spruchsammlung In Kapitel 10 sehen wir das, was auch in den weiteren Kapiteln immer wieder wir sehen werden, dass es oft um eine Gegenüberstellung geht, dass zwei Dinge uns gesagt werden. Und das ist so die typische poetische Weise, wie im Hebräischen, wie im Alten Testament Poesie geschrieben wurde. Na, wir kennen Poesie, für uns ist das im Deutschen so, dass man irgendwie ein bestimmtes Versmaß hat und dann am Ende ein Wort, dann die nächste Zeile, das reimt sich dann. Und so haben wir auch eigentlich dieses System, dass zwei Verse sozusagen zusammengehören, durch den Reim verbunden sind miteinander. Im Hebräischen ist das nicht der Reim, sondern da ist es der Inhalt, der aufeinander bezogen ist. Und jeder Vers hier, im Kapitel 10 sind es jetzt 32, jeder Vers beinhaltet sozusagen zwei Verse, zwei Halbverse, die zusammengehören. Und die eine Aussage machen, die darin besteht, meistens in der Gegenüberstellung zweier Dinge, die gegensätzlich sind. Es ist nicht immer so, es gibt Ausnahmen, da werden wir noch zu kommen. Aber in den allermeisten Fällen werden hier zwei Dinge gegenübergestellt. Und zwar wird die Weisheit und die Dummheit, die Gerechtigkeit und die Gottlosigkeit gegenübergestellt. In dem Ganzen geht es ja, in dem ganzen Buch geht es darum, dass Salomo darum wirbt. Er wirbt dir Weisheit, suche nach der Weisheit. Und Gott hat uns verheißen, in Jakobus sagt er, wem an Weisheit mangelt, der soll sich nicht schämen, sondern der soll einfach Gott bitten, dass er ihm Weisheit gibt und sie wird ihm gegeben werden. Das, womit das Ganze anfängt mit der Weisheit, ist die Furcht des Herrn, wird uns gesagt, die Ehrfurcht vor Gott. Und das beinhaltet auch die Demut, selbst zu sagen, einzugestehen, mir fehlt Weisheit. Ich brauche noch Weisheit. Ich habe noch nicht alles erreicht. Ich habe noch nicht alles verstanden. Mein Bezugspunkt, na, wir vergleichen uns ja so gerne, ne, und gucken dann irgendwie, na, und ich gucke auf meine kleine Tochter und sage, ja, ich bin ja schon weise, diese kleine Tochter, die hat ja noch nichts gecheckt, ne? Die fällt ja auf jeden Schwachsinn rein. Na, der kann ich ja sogar noch vom Weihnachtsmann erzählen und die glaubt das. Mache ich nicht, aber könnte ich. Mittlerweile ist sie aber so klug, dass sie es nicht glauben würde, also. Wenn ich so, na, so das Ganze betrachte, dann komme ich mir sehr weise vor. Aber wenn ich aufschaue zu Gott, und das ist die Furcht des Herrn, ich schaue auf zu Gott. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Menschen, ich vergleiche mich mit Gott. Und dadurch entsteht Ehrfurcht, weil ich erkenne, wie weise Gott ist. Wie viel größer, wie viel mächtiger, wie viel herrlicher, wie viel weiser ist Gott als ich. Wer bin denn ich? Was weiß ich schon? Nichts. Und das ist, wird uns vor Augen geführt, das ist im Grunde ein Mensch, der als Gerechter bezeichnet wird, der richtig denkt über sich selbst und über Gott, der die Dinge richtig einordnet und deswegen auch richtig handelt. Peter hat das so schön, das passt so gut zusammen, weil er heute Morgen über die Glaubensgerechtigkeit gesprochen hat. Wir müssen das richtig verstehen, was Gott eigentlich meint mit Gerechtigkeit. Nicht, was wir darunter verstehen, was wir meinen, was das ist, sondern wir müssen von Gott sprechen lernen. Und in diesem Kapitel geht es viel über das Sprechen, über das Reden. Wir müssen verstehen, wie denkt man, wie redet man richtig, wie ist das richtig zu verstehen. Und das lernen wir von unserem Vater im Himmel. Wir haben gelernt, von unseren Eltern zu sprechen. oder von Lehrern. Aber nicht alles, was unsere Eltern und unsere Lehrer uns gelehrt haben, wie wir denken sollen, wie wir sprechen sollen, ist richtig. Wir müssen es neu lernen von unserem Vater im Himmel, als seine Kinder. Und wie gesagt, es wird gegenübergestellt, die Gerechtigkeit und die Gottlosigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet, wie gesagt, Gott zu fürchten, Gott zu ehren, zu respektieren, als das, was er ist, ihn anzuerkennen. Wenn Gott wirklich der Gott ist, von dem wir reden, wenn wir das wirklich glauben, wie wir das gesungen haben, dann wirkt sich das auf unser Leben aus. Dann gehen wir nicht über Gott hinweg, sondern dann nehmen wir ihn ganz ernst. Wenn wir wirklich inne werden und begreifen, dass Gott der Schöpfer von allem ist, dass mein Leben sozusagen an seiner Güte und Liebe und Barmherzigkeit hängt, dass ich vollkommen abhängig bin von ihm, dann werde ich ihn nicht irgendwie in die Ecke, in eine Ecke meines Lebens reinschieben, sondern dann steht er im Mittelpunkt. Wenn ich weiß, dass auch mein ewiges Heil von ihm abhängt, dann werde ich ihn nicht einfach nur am Rand behandeln, sondern dann wird er im Mittelpunkt meines Lebens stehen. Dann werde ich ihn ernst nehmen und wichtig nehmen. Und damit fängt also Weisheit an, dass ich den Herrn fürchte. So haben wir es ja am Anfang gelesen. Und das ist Gerechtigkeit. Nicht das, was ich an gerechten Taten tue, sondern dass ich richtig eingestellt bin gegenüber Gott in meinem Herzen. Und daraus entstehen dann gerechte Taten. So lehrt es uns die Bibel. Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Auch ein gerechtes Leben entsteht aus einem echten Glauben. Deswegen wird hier immer der Gerechte und der Gottlose gegenübergestellt. Und wir wissen, dass es nur einen gibt, der wirklich gerecht ist. Der Gerechte, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist der Gerechte. Wir sind es nicht. Unser Glaube ist schwach. Unser Glaube ist unvollkommen. Der Glaube aber Jesu Christi, das Vertrauen von Jesus in seinen Vater, war vollkommen. Und deswegen sind seine Taten auch vollkommen, weil sein Vertrauen vollkommen war. Gegenübergestellt wird es mit der Gottlosigkeit. Und wir würden ja, keiner von uns würde sagen, ich bin gottlos. Weiß nicht, vielleicht einer oder zwei, keine Ahnung, ob hier jemand sitzt, der sagen würde, ja, ich bin gottlos. Aber Gottlosigkeit ist etwas, was offenbar wird in meinem Handeln, wenn ich nämlich so handle, als ob es Gott nicht gibt. Wenn Gott keine Rolle in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Reden spielt. Wenn mein Reden, mein Denken, mein Handeln nicht von Gott und der Ehrfurcht vor Gott bestimmt ist, dann handle ich gottlos. Und die Bibel sagt, in Römer 14 sagt Paulus, alles, was nicht aus Glauben geschieht, aus Vertrauen gegenüber Gott, ist Sünde. So steht Gerechtigkeit und Gottlosigkeit einander gegenüber. Wir müssen uns jetzt nicht bei dem Gerechten jetzt so einen tollen, guten Menschen vorstellen, so einen Gutmenschen, und unter Gottlosigkeit so einen ganz bösen. Sondern es geht um diese Haltung Gott gegenüber und dem, was daraus fließt. Und das wird gegenübergestellt. Es sind zwei Wege, wie uns in der Bibel so oft gezeigt wird. Zwei Wege, die du gehen kannst. Den Weg der Gerechtigkeit, den Weg des Glaubens, des Vertrauens in Gott. Und den Weg ohne Gott, wo du dein eigener Herr bist. beziehungsweise wo du nur glaubst, dass du dein eigener Herr bist, denn in Wirklichkeit verschreibst du dich einem anderen Herrn, der dann dein Leben bestimmt. Okay, wir steigen ein hier in Kapitel 10, Vers 1. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Es geht los sozusagen angebunden an das, was wir in den Kapiteln vorgelesen haben, die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Eins der Gebote Gottes, auf die Jesus auch sehr intensiv eingeht, dieses Gebot sehr stark hervorhebt und sagt, das ist ganz wichtig. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Erfreue deinen Vater, erfreue deine Mutter. Wie kannst du deine Eltern froh machen? Nicht dadurch, dass du etwas machst für sie, sondern indem du, und das, da spreche ich als ein gläubiger Vater, dass die tiefste Freude für uns als gläubige Eltern ist, wenn unsere Kinder eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, wenn sie ihm nachfolgen. Das ist unsere größte Freude. Und wenn sie uns vergessen, ist egal. Aber wenn sie Jesus folgen, das ist unsere größte Freude. Wenn sie ihn verherrlichen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Ein Kind, was Gottes Rat in den Wind schlägt. Was sich verleiten lässt, auf einem anderen Führer zu folgen als Jesus Christus. Das macht uns traurig. Das macht uns Last. Das beschwert unser Herz. Weil wir sehen, wo das endet. Weil wir sehen, was dabei herauskommt. Weil wir unsere Kinder lieben, wünschen wir ihnen das Beste. Und das Beste für jeden Menschen ist, wenn er Jesus Christus nachfolgt. Es gibt nichts Besseres, kein besseres Leben, keinen größeren Segen, den man erfahren kann. Vers 2. Nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Wir kennen diese ganzen Verse, wir haben das Lukas-Evangelium zusammen gelesen. Wir wissen, wie Jesus auch darüber geredet hat. Wir kennen dieses Gleichnis von dem reichen Landbesitzer, der gottlos lebt, der seine Rechnung ohne den Wirt macht, der eine große Ernte von Gott empfangen hat und sagt, wow, das ist ja richtig cool. Aber er sagt nicht, danke Gott. Er sagt, fragt nicht Gott, was soll ich mit dieser großen Ernte denn jetzt machen? Sondern er macht seinen eigenen Plan. Riesige Ernte, aber meine Scheune ist zu klein. Ich baue eine noch größere Scheune. Und dann werde ich richtig reich sein und dann kann ich mich richtig zur Ruhe setzen und sagen, ach, liebe Seele, er redet mit sich selbst und sagt, ach, liebe Seele, jetzt kannst du dir das ja gut gehen lassen. Jetzt kannst du dir was gönnen. Hast so hart geschuftet und jetzt kannst du das Gute genießen. Und dann sagt Jesus, aber Gott spricht zu diesem Menschen, du Narr, du Dummkopf. Denn heute wird man deine Seele von dir fordern. Er stirbt über Nacht. Was soll er machen mit seinem großen Reichtum? Er nimmt ihn nicht mit. Er lässt ihn da. Und er kommt vor das Gericht Gottes. Und da zählen alle diese Schätze nicht. Da ist das alles unbedeutend. Du hast dein ganzes Leben eingesetzt, um Schätze zu sammeln auf dieser Erde. Aber bist nicht reich bei Gott. Weil reich macht dich ein gerechtes Leben. Ein Leben, was bestimmt ist von dem Vertrauen in Gottes Zusagen, in Gottes Verheißungen, in Gottes Gebote. Das macht dich reich. Und all das, was daraus wächst, alle Taten, ein gerechtes Leben, das rettet vom Tod. Aber gottlose Schätze nützen nichts. Und Weisheit ist, dieses Wort ernst zu nehmen und sein Leben neu auszurichten und zu sagen, wofür lebe ich jetzt eigentlich? Womit bin ich die ganze Zeit beschäftigt? Was sind meine Ziele im Leben? Und wie schön, dass wir, na, Till, unser kleiner Bruder hier, ne? Er hat sich ansprechen lassen und ist dieser Spur gefolgt. Und dann führt Jesus ihn diesen Weg und sagt, ja, los, komm. Aber es ist nicht unbedingt, dass wir müssen jetzt nicht alle in die Mission gehen, ne? Aber wir müssen unser Herz dafür öffnen und Gott fragen, Herr, was möchtest du denn? Wie soll ich meine Zeit, mein Leben einsetzen? Diese gottlosen Ziele, immer mehr Geld zu scheffeln, eine gute Altersversorgung, das ist es, ne? Nee, was ist dein Ziel, Gott, in meinem Leben? Und darauf will ich mein Leben ausrichten. Und Gott hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, hat Jesus gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere, das, was ihr täglich braucht, worum ihr euch Sorgen macht, macht euch keine Sorgen darum. Dafür will ich sorgen. Vers 3. Der Herr lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Hier steht's auch. Der Herr lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Mach dir keine Sorgen. Wenn du Gott liebst, wenn du ihm folgst, wenn du nach seinem Reich trachtest, du wirst nicht leer ausgehen. Lass dich davon nicht abhalten, von diesen Sorgen, dich auf diesen Weg zu begeben, auf diesem Weg weiterzugehen. Lass dich nicht davon bestimmen, von der Sorge, von der Angst, zu kurz zu kommen. Nein, glaube, vertraue Gott, deinem Vater, vertraue ihm, der sagt, ich sorge für dich. Das sagt Gott zu dir heute. Und ich kann dich ermutigen, wir erleben das so stark. Wir erleben das persönlich als Familie, wir erleben das als Gemeinde. Gott sorgt, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Jesus hat ungefähr dasselbe gesagt. Er hat gesagt, wer versucht, sein Leben zu gewinnen, wer sie getrieben ist davon, dass er sein Leben aufbauen will, dass er etwas erreichen will, seine Ziele erreichen will, der wird das Leben verlieren. Es wird ihn durch die Finger rinnen. Es ist wie Sand. Du willst versuchen, Sand festzuhalten und es rinnt dir durch die Finger. Und am Ende ist nichts mehr da. Aber wer sein Leben verliert, wer es loslässt, wer sagt, okay, ich vertraue dir, ich überlasse dir mein Leben, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, du sollst der Herr meines Lebens sein, der wird es gewinnen. Glaubst du das? Vertraust du ihm? Er will es tun. Er will es dir zeigen. Er will es dich lehren. Vertraue ihm. Gehe diese Schritte. Gehe den nächsten Schritt in diesem Weg des Vertrauens. Und du wirst erleben, wie du wahres Leben gewinnst. Überwinde die Angst. Lege sie ab bei Jesus. Bitte darum, dass Gott dir hilft, diese Angst und diese Sorge zu überwinden. Er will dich so gerne beschenken und dich so gerne segnen, dass du seinen Weg gehst. Er nimmt dich gerne an seine Hand, wenn du ihm die Hand hinstreckst. und führt dich auf diesen Weg, wo du das erlebst, dass deine Seele niemals hungern wird. Du wirst gesättigt sein von seiner Liebe, von seiner Treue, von seiner Gegenwart. Und auch in deinem realen Leben wirst du erleben, wie er dich speist, wie er dich sättigt. Wir gehen weiter in Vers 4. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Hier geht es um das Thema, was wir auch schon hatten, Arbeit. Geschwister, wer erfüllt ist von der Liebe Gottes, wer diese Rechtfertigung empfangen hat in seinem Herzen, wer weiß, ich bin geliebt und angenommen von Gott, er sorgt für mich. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, der hat den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit empfangen. Und dieser Geist, der treibt uns. Die Liebe Gottes treibt uns, sagt Paulus. Sie setzt uns in Bewegung. Es entfaltet sich die Freiheit des Heiligen Geistes. Die Freiheit besteht darin, unserem Schöpfer ähnlich zu sein. Und was hat unser Schöpfer getan? Er hat gearbeitet. 6 Tage hat er gearbeitet und eine Welt erschaffen. Unsere Welt. Er ist Schöpfer, er ist kreativ. Und der Heilige Geist in uns, er macht uns kreativ, er macht uns schöpferisch, er lässt uns tätig werden. Und diese Tätigkeit, die macht reich. Unser Leben wird plötzlich reich, weil diese Schöpferkraft in uns wirkt. Aber wer mit lässiger Hand schafft, wird arm. Wer Lässigkeit an den Tag legt, wer sich selbst die Ruhe verschaffen will und nicht den Sabbat, die Ruhe im Herrn sucht, der wird am Ende seiner Entspannungszeit kraftlos sein. Das erleben wir oft. Wir denken, oh, jetzt lasse ich mir richtig gut gehen, ich entspanne mich mal. Und hinterher bist du überhaupt nicht gekräftigt, gestärkt, sondern weil du die Wege der Entspannung dieser Welt gehst, bist du am Ende irgendwie noch leerer und ausgelaugter. Gott will uns stärken durch seine Gegenwart. Lass uns mit Jesus zusammen in die Ruhe Gottes gehen, sodass wir auftanken und wieder arbeiten können, schöpferisch tätig werden können. Lass uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und er gibt uns so gerne seine Kraft, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lass uns ausstrecken nach diesem Geist und beten, dass Gott uns erfüllt. Geschwister, wenn wir uns ausruhen wollen, dann lasst uns beten. Lasst uns nicht ausruhen und nicht beten. Lasst uns nicht, wenn wir Pause machen, Pause von Gott machen. Im Gegenteil, lasst uns Pause mit Gott machen oder gerade bei Gott Pause machen und uns stärken in Gott, sodass wir wieder Kraft empfangen, um tätig zu werden. Und dann werden wir sehen, dass wir reich sind. Reich bei Gott. Wachsam sein, sammeln, die Zeit auskaufen. Jetzt ist die Zeit der Ernte. Lass uns jetzt dran gehen. Lass uns nicht warten. Lass uns nicht einschlafen. Wir beten für Erweckung. Und das fängt an bei mir selbst, bei uns, im Reich Gottes, in der Gemeinde fängt es an, dass Gott uns weckt, aufweckt, dass wir nicht schlafen, geistlich schlafen. Dass wir nicht träge sind und so dahin dümpeln, das will Gott nicht. Das hat Gott für seine Kinder gar nicht vorgesehen. Gott hat ein Leben vorgesehen in Freude, in Freiheit, im Dienst, in Hingabe. Es geht weiter in Vers 6. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Dazu kommen wir später nochmal. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Der Segen ruht auf uns, wenn wir den Weg Gottes gehen. Der Segen verlässt uns nicht. Egal, wo wir uns hinwenden, der Segen Gottes begleitet uns. Zweite Vershälfte kommen wir später nochmal, die wird nochmal aufgegriffen. Den Gerechten erwähnt man zum Segen, aber der Name der Gottlosen fault. Wie ist es, wenn in Gesprächen dein Name genannt wird? Wenn Leute über dich reden, von dir reden? Ist es ein Name, wo gesagt wird, das ist wirklich ein Gerechter? Das ist einer, der von Gott gesegnet ist. Das ist einer, in dem die Liebe Gottes sichtbar wird. Oder ist es eher so, wenn der Name genannt wird, dass etwas fault, faulig schmeckt? Gott hat Abraham gesagt, ich will dir einen Namen machen. Ich will, dass die Menschen, wenn sie deinen Namen nennen, sich segnen und sagen, sei gesegnet wie Abraham. Dass sozusagen der Name dieses Menschen verwendet wird als Segensgruß, als Segensformel. Und das möchte Gott mit deinem Leben machen, mit deinem Namen machen. Er möchte auch deinen Namen groß machen. Aber weißt du, wie das geht? Das geht nicht dadurch, dass du dir selbst einen Namen machst. Es geht nicht dadurch, dass du dich selbst groß machst, sondern dass du ihm vertraust, seiner Zusage. So wird dein Leben ein Segen für andere sein. Ein Vorbild, eine Ermutigung zum Glauben, zum Vertrauen. Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an. Wer aber närrische Lippen hat, kommt zu Fall. Ein weises Herz ist bereit, sich führen zu lassen. Weisheit besteht nicht darin, alles zu wissen und anderen zu sagen, wo es lang geht, sondern Weisheit besteht darin, zuallererst Gott, aber dann auch diejenigen, die er in Verantwortung über mich einsetzt, denen zu folgen. Gebote anzunehmen. Ist Weisheit. Und nicht dieses störrische Herz, dieses störrische Wesen in mir, was, wenn mich ein Gebot trifft, innerlich sagt, nee, ich will aber nicht. Ich sehe das anders. Das ist nicht Weisheit. Das ist Torheit. Das ist Gottlosigkeit. Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher. Wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen. Oder wer seine Wege krumm macht, wird erkannt oder ertappt. Wenn du gerade gehst, wenn du im Licht wandelst, dieses Wort Lauterkeit bedeutet einfach ganz vor Gott zu leben. Johannes sagt, es lebt im Licht, wie euer Vater im Licht ist. Wandelt im Licht. Seid ganz vor Gott. Nicht mit einem geteilten Herzen, nicht mit einem Teil eurer Persönlichkeit, die ihr versteckt, sondern lebt ganz vor Gott, ehrlich, offen, aufrichtig. Wenn du das tust, dann lebst du sicher, dann bist du sicher, dann bist du bewahrt. Wisst ihr, dann hältst du an der Ampel und schaust nach links und siehst den Polizisten und denkst, hallo Polizist, schön, dass du da bist, schön, dass du auf die Ordnung achtest in diesem Land. Und du denkst nicht, scheiße, habe ich irgendwas gemacht? Wenn du ganz mit Gott lebst, im Licht wandelst, dann hast du keine Angst, dass irgendwas aufgedeckt wird in deinem Leben, was niemand wissen darf. Ja, da gibt es Dinge, die nicht in Ordnung waren in meinem Leben. Aber ich habe keine Angst davor, dass sie irgendwie, dass darüber gesprochen wird oder dass es irgendwie gesehen wird, weil ich weiß, Jesus Christus, er ist meine Gerechtigkeit, er hat für meine Schuld bezahlt. für meine Diebstähle, für meine Unzucht, für meine ehebrecherischen Gedanken, für meinen Stolz und meinen Hochmut. Er hat dafür alles bezahlt. Und ich preise Gott und danke ihm, dass er mir vergeben hat, dass er mich gereinigt hat davon und dass er mir auch hilft, nicht mehr darin zu leben, darin zu wandeln, dass er durch seinen Geist mich dazu befähigt, nicht mehr in diesen Sünden zu wandeln. Aber wenn ich meine Wege krümme, wenn ich krumme Wege gehe, wenn ich Heimlichkeiten habe, wenn ich meine Sünden so praktiziere, sie aber verstecke und nicht ins Licht komme, Geschwister, dann muss ich schwitzen. Und am Ende werde ich doch ertappt. Es wird doch alles rauskommen. Ich werde vor Gott stehen und alles wird offenbar sein. Wer mit den Augen zwinkert, verursacht Schmerz. Dieses Augenzwinkern, was mehrmals vorkommt in den Sprüchen, bedeutet einfach so, mit Leuten so heimliche Absprachen haben, ne, und sich so zuzwinkern, ne. Du weißt ja, ne, wir haben ja was abgemacht und andere sollen das nicht mitkriegen, ne. Andere sollen das, ne, wir machen das so heimlich. Und klar, dass dabei viel Leid bei rauskommt, wenn Menschen sich verbünden und verschwören und ihre Heimlichkeiten haben gegen andere, gegen ihre Opfer. Das verursacht viel Schmerz. Und wer närrische Lippen hat, kommt zu Fall. Hier wird es nochmal gesagt. Wenn du einfach losplapperst und rumlaberst, dein gottloses Geschwätz, du wirst zu Fall kommen. Vers 11. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Schon vorher wurde uns von dem Gerechten und den Gottlosen gesagt. Das kommt häufig vor, dass der Gerechte in Einzahl genannt wird und die Gottlosen in Mehrzahl. Auf der einen Seite liegt es daran, dass es tatsächlich nicht viele gibt, wie Jesus sagt, die den schmalen Weg gehen, der zum Leben führt, sondern viele auf dem Weg sind, der ins Verderben führt. Aber es spricht auch zu mir von dem einen Gerechten. Ja, es ist der eine Gerechte, an dem wir das sehen, der es für uns getan hat, der auch unser Vorbild ist, dem wir folgen. Jesus Christus. Er ist der Gerechte und sein Mund ist eine Quelle des Lebens. So haben Petrus und die Jünger das gesagt. Johannes 6, am Ende des Kapitels Johannes 6 sagt, Jesus, wollt ihr nicht auch weggehen, wie die vielen anderen, die jetzt weggegangen sind? Da sagt Petrus, nein. Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist eine Quelle. Jesus sagt auch, was im Herzen drin ist, das kommt auch raus aus dem Mund. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist eine Quelle, die hier entspringt. Und da kommt es dann raus, all das, was in dieser Quelle drin ist. Und wenn da reines Wasser drin ist, dann kommt da reines Wasser raus, das Wasser des Lebens. Und das stärkt einen, das ermutigt einen. Du kannst dich erfrischen, wenn du mal so eine langere Wanderung gemacht hast, ne, durch einen Wald oder im Gebirge, ne, und du weißt, du hast so einen Durst, du hast vergessen, dir Wasser mitzunehmen. Und dann ist da diese Quelle, ne, dieses Quellwasser, und du beugst dich nieder und nimmst dieses Quellwasser, und es ist so erfrischend. Wir sind so angewiesen auf Wasser, auf reines Wasser. Und seine Worte sind Wasser des Lebens für uns. Es liegt aber daran, dass sein Herz rein ist, dass sein Herz erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und so hat er aber auch uns versprochen. Er hat gesagt, denen, die glauben, sie sollen den Heiligen Geist empfangen und der wird eine Quelle sein in ihnen, die sprudelt ins ewige Leben. Und so will Gott uns erfüllen, auch heute mit seinem Geist, so dass wir aus uns Gutes heraussprudelt, Lebensschaffendes, Ermutigendes, Auferbauendes, zum Glauben hinführend. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Das kann zweierlei bedeuten. Einmal, dass ein Gottloser seine Gewalttat mit seinen Worten schön zudeckt. Aber es kann auch bedeuten, diese versteckten Drohungen. Ja, ist ganz freundlich. Ne? Wenn du jetzt nicht das machst, was ich sage, dann können wir uns draußen ja mal unterhalten. So. Solche Drohungen. Der Gottlose nutzt die Sprache, um Gewalt auszuüben. So schlimme Gewalt, die ausgeübt wird in Schulen, wenn einzelne Schüler gemobbt werden. Und die kriegen gar nichts auf die Nase. Es sind nur diese Worte, die sie so sehr verletzen und so fertig machen, dass ja manchmal sogar Menschen in den Selbstmord getrieben werden. Nur durch Worte. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Wie wunderbar hier diese Gegenüberstellung von Hass und Liebe. Was bewirkt das Ganze? Was bewirkt das, was in deinem Herzen ist? Hast du Hass im Herzen? Dann entsteht daraus Streit, Kampf, Krieg. Wenn du aber Liebe im Herzen hast, dann bist du jemand, der Vergehen zudeckt, der vergeben kann, der nicht sein Recht durchsetzen muss, sondern der Menschen gnädig und barmherzig begegnen kann. Die Liebe deckt alle Vergehen zu. Das wird auch mehrmals zitiert im Neuen Testament. 1. Petrus 4, Vers 8 wird es uns gesagt. Petrus spricht zu der Gemeinde Gottes, zu uns. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Gott legt es uns ans Herz. Vor allem aber, wie Jesus gesagt hat, das Wichtigste, das höchste Gebot, ich gebe euch nur eins. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und so auch hier Petrus. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Nicht die Sünde hat dann Kraft unter uns. Die Verletzungen, die durch Sünden geschehen, bestimmen uns. Nicht das schlechte Gewissen bestimmt uns. Denn Vergebung ist da. Das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir ins Licht treten, unsere Sünde bekennen, wenn wir um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen, aussprechen, dann haben diese Dinge keine Kraft mehr in unserem Leben. Wir werden davon nicht mehr bestimmt. Lasst uns das noch mehr praktizieren, vor allen anderen Dingen. Lasst uns das praktizieren. Damit die Sünde in uns und unter uns keine Kraft hat. Dafür ist Jesus Christus gekommen, dafür hat er sein Blut vergossen, damit die Sünde keine Kraft mehr hat in uns und unter uns. Dafür ist es aber wichtig, auch ins Licht zu treten. Jakobus, Kapitel 5, Vers 20, ein paar Seiten davor. Oder besser gesagt, Vers 19. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Die Liebe treibt uns dazu, einen Bruder, eine Schwester, die abgeirrt ist, zu suchen und darum zu werben, darum zu ringen, dass dieser Bruder, diese Schwester zurückkommt auf den geraden Weg im Vertrauen auf Jesus, ihm nachzufolgen. Und hier ist die Verheißung, dadurch werden viele Sünden bedeckt. Die Liebe hat Folgen. Die Liebe deckt die Sünde nicht in dem Sinne zu, dass sie sie unter den Teppich kehrt. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Liebe bedeutet nicht, Sünde sozusagen zuzudecken. Das hassen wir, oder? Wenn wir davon hören, in den Kirchen, sexueller Missbrauch, ja, es wird einfach nicht drüber gesprochen. Nein, das ist nicht der Weg der Liebe. Das ist damit nicht gemeint. Vielmehr ist damit gemeint, dass wir Gnade und Barmherzigkeit üben gegen den, der gesündigt hat. Und dass wir in Vertrauen auf Gottes Wort so handeln, wie er es uns zeigt, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Sie bekennen, davon umkehren, Vergebung aussprechen, Versöhnung findet statt. Und dadurch wird die Menge von Sünden bedeckt. So viele Sünde, die wir, alle, die wir hier sitzen, begangen haben, oder? Und Gott sei Dank sind wir frei davon. Wir durften es hinter uns lassen. Wir durften neu anfangen. Wir haben Vergebung erfahren. Und wir sehen uns nicht mehr in diesem Licht. Wir denken nicht mehr, ja, das ist der, der das und das gemacht hat. Und die, ja, die hat das und das gemacht. Nee, spielt keine Rolle mehr. Es ist vergeben, es ist vergessen. Zurück bei Sprüche, in Sprüche, oh, es ist schon so spät, wir schaffen das ja gar nicht mehr. Wie machen wir denn weiter? Da mache ich gleich mal Schluss, ne? Muss mal gucken, wo ich Schluss mache. Hier mache ich Schluss. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du unsere Sünden getilgt hast. Danke, dass wir durch deine Liebe Vergebung empfangen haben und empfangen dürfen, auch heute Morgen hier. Herr, du siehst, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Du siehst, wo wir in unserem Herzen Hass Raum geben. Herr, wir beten, reinige du uns davon. Wir wollen davon umkehren, denn wir wissen, dass dieser Weg ins Verderben führt. Wir wollen umkehren von den falschen Worten, von den falschen Taten. Wir wollen umkehren, aber zuallererst von unserer falschen Herzenshaltung, die dir nicht den Raum gibt, der dir gebührt in uns. Wir wollen unser Herz neu reinigen lassen und dir neu ganz weihen, damit du in uns wirken kannst, damit dein Geist in uns zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben sprudelt. Herr, wir danken dir, dass wir nicht dazu verdammt sind, den gottlosen Weg bis zu Ende zu gehen, sondern dass du Freude daran hast, wenn ein Gottloser umkehrt und zum Gerechten wird. Danke, Jesus, dass du, der Gerechte, uns deine Gerechtigkeit schenkst, damit wir darin leben. So segne du uns damit. Segne du uns, fülle du uns mit deinem Geist, dass gerechtes Leben in uns wirksam wird, dass wir im Vertrauen auf dich an jedem Tag leben und dir folgen und dich suchen, deine Gebote annehmen. Ja, bitte segne du uns auf diesem Weg, Herr, und halte uns nah bei dir. Amen.